Hallo und herzlich willkommen bei Panorama, dem Podcast des Labors des Deutsch-Französischen Jugendwerks. In diesem Podcast sprechen wir mit Fachleuten aus Deutschland und Frankreich über Mobilität, Jugend und interkulturelle Austausch. Mein Name ist Cécile Boutelet, ich bin Journalistin in Deutschland. Heute sprechen wir über eine schwierige, aber sehr aktuelle Frage: Wie kann man mit Jugendlichen über den Krieg sprechen? Die ForscherInnen Dimut König und Laurent Jalabert haben eine spannende Studie zu diesem Thema für die Panorama-Reihe des DFJW veröffentlicht. Sie sind heute in dieser Folge unsere Gäste. Dimut König und Laurent Jalabert erklären uns, warum sich internationale Jugendbegegnungen besonders gut eignen, um einen Dialog über das Thema Krieg zu führen. Denn die Konfrontation mit anderen historischen Bezugspunkten in einem außerschulischen Rahmen fördert das Bewusstsein für die Mechanismen, die in einem Krieg am Werk sind. In ihrem Text und in diesem Podcast erklären sie, warum es so wichtig ist, dass junge Menschen über den Krieg nachdenken, damit sie angemessen darauf reagieren können. Guten Tag, Dimut König. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau König, Sie sprechen mit uns jetzt für die deutsche Version dieser Folge. Vielen Dank. Sie sind Sozialpädagogin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der Saarlandes und haben sich auf internationale Kinder- und Jugendarbeit spezialisiert. Zu Beginn vielleicht eine naive Frage: Warum ist es wichtig, mit jungen Menschen über Krieg zu sprechen und besonders zu einer Zeit, in der der Krieg in der Ukraine ein ständiges Thema in den Medien ist?
Also wie Sie eben schon angedeutet haben, der Krieg ist aktuell überall Thema in unserem Alltag. Die Jugendlichen hören das in den Nachrichten und vor allem auch in den sozialen Medien. Und da werden Kriegstaten eben auch thematisiert und diskutiert. Und wir halten es für sehr wichtig, dass die Bildungsarbeit, die Qualifizierte, auch ihren Anteil daran hat, dass sie Jugendliche da auffängt und an der Stelle abholt, wo es um genau diese Themen geht, die ihren Alltag dominieren gerade. Es ist wichtig, dass Jugendliche sich nicht nur Stammtischparolen aneignen, sondern dass sie befähigt werden, sich ihre eigenen Gedanken über dieses Thema zu machen, über den Krieg zu machen und Dinge auch kritisch zu hinterfragen.
Sie formulieren in Ihrem Text Empfehlungen, die auf Beobachtungen aus der Praxis beruhen. Es geht um eine Studie. Können Sie uns mehr dazu sagen?
Ich beziehe mich in den Handlungsempfehlungen auf eine Studie, die wir durchgeführt haben im Auftrag des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Dabei haben wir internationale Jugendbegegnungen besucht, die sich eben mit dem Gedenken an den Ersten Weltkrieg beschäftigt haben. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie Kinder und Jugendliche über den Krieg sprechen mit Rückgriff auf Geschichte. Die Geschichte spielt immer auch mit eine Rolle bei nationalen Selbstverständnissen. Und wird in diesem Zusammenhang auch gebraucht oder missbraucht, um eben Kriegshandlungen zu rechtfertigen. Und das ist etwas, was Jugendliche lernen müssen, zu hinterblicken, um sich auch gegen diesen Machtmissbrauch stark machen zu können.
Ja. Sie schreiben in Ihrem Text, dass sich internationale Jugendtreffen besonders gut für diese Sensibilisierung eignen. Warum?
Internationale Jugendbegegnungen eignen sich deshalb besonders gut, weil in einem extra dafür geschaffenen Rahmen Gruppen unterschiedlich sozialisierter junger Menschen aufeinandertreffen. Und da denke ich jetzt nicht nur an Nationalität, sondern auch an Regionalität, an familiale Sozialisation, die einfach in dieser Konfrontation miteinander merken, wo Unterschiede liegen. Vor allem aber auch merken, welche Gemeinsamkeiten sie haben. Also denken wir zum Beispiel an Vorlieben wie Musik, an Hobbys oder an gemeinsame Werte wie eben Friedensstiftung oder den Klimawandel einzudämmen. Das können Themen sein, bei denen Jugendliche merken, hey, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Das Ganze passiert dann eben in einem nonformalen und pädagogisch begleiteten Rahmen. Und das bietet ein großes Potenzial, den eigenen Blick zu befremden. Das heißt, aus dem Gewohnten mal rauszutreten und Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und dass es außerhalb der Schule stattfindet, ist dabei ganz wesentlich. Es soll nämlich dabei nicht um Leistungsdruck gehen oder darum, richtige und falsche Antworten zu geben, dass man mit den jungen Leuten auch viel mehr danach schauen kann, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Also was hat der Krieg mit mir zu tun? Wie geht es mir mit all diesen Informationen oder mit der Situation? Und wie kann ich mit meinen persönlichen Gefühlen zum Thema umgehen lernen? Oder auch, was kann ich tun in dieser Situation?
Und wie funktioniert das konkret? Wie kann man sich diese internationale Jugendtreffen mit verschiedenen Kulturen und Sprachen vor allem dann vorstellen?
In den Jugendbegegnungen, die wir besucht haben, die verliefen mindestens über 3 Tage, teilweise sogar über 2 Wochen. Und man hat verschiedene Gruppen zusammengebracht, teilweise auch an mehreren Begegnungsstätten und sie zusammen in einem Haus, in einer Herberge leben lassen und eben in dem Programm organisierten Austausch gehabt, aber auch den informellen Austausch, beispielsweise an den Abenden, sodass die jungen Menschen miteinander in Kontakt kommen konnten, auch ohne das belastende Thema.
Ich kann mir vorstellen, dass die Begleitpersonen eine sehr wichtige Rolle für den Erfolg dieser Treffen spielen. Was empfehlen Sie denjenigen, die diese Gespräche leiten oder moderieren?
Das Wichtigste ist an dieser Stelle Offenheit und Neugier, auch der TeamerInnen. Wir haben vorhin über kritisches Denken gesprochen und Jugendliche zu kritischem Denken zu befähigen. Und das heißt natürlich auch, Jugendliche nicht in eine bestimmte Richtung zwingen zu wollen, was die Gedanken und die Ideen angehen, sondern eine gewisse Offenheit dafür zu hegen, damit Jugendliche sich auch experimentell mit ihren Gedanken und Wahrnehmungen ausprobieren können, dass sie Positionierungen und Argumentationen testen können in einem geschützten Rahmen. Wichtig ist dabei, dass TeamerInnen sich nicht vor dem Konflikt scheuen oder mit Kontroversen umzugehen. Und gleichzeitig ist völlig klar, dass es gewisse Regeln geben muss für den Austausch, so wie es beispielsweise auch bei gängigen Feedback-Regeln der Fall ist, dass die TeamerInnen eben darauf achten, dass die Würde oder Integrität der Einzelnen nicht verletzt werden und gegebenenfalls intervenieren. Ich denke, dazu gehört auch eine gewisse Selbstsicherheit auf dem Gebiet und in der Erfahrung.
Und wie werden die Diskussionen selbst moderiert? Wie weit darf man zum Beispiel gehen, wenn es um Emotionen geht?
Zum einen ist wichtig, die Fakten zu diskutieren und klar zu benennen, wie wir vorhin gesagt haben, um auch aufzuklären und um auf eine sachliche Ebene zu kommen. Und zum anderen ist der emotionale Zugang ein ganz wichtiger. Man kann Emotionen als Motor nutzen, wenn man sie nutzt, um Ohnmacht zu überwinden und ein gemeinsames Miteinander zu schaffen. Das heißt, nicht bei diesen Ängsten verbleiben, sondern Mut machen für Engagement, für politisches Handeln und sich einzubringen in zivilgesellschaftlichen Prozessen.
Und ganz konkret, gibt es Techniken oder Übungen, die man verwenden kann in solchen Situationen?
Ganz praktisch haben wir Jugendliche gesehen, die in einem Theaterstück ihre verschiedenen Positionen dazu auf die Bühne gebracht haben, ob sie beispielsweise selbst für ihr Land in den Krieg ziehen würden. Und diese Positionen hatten nebeneinander Bestand auf der Bühne und es gab keine Moral dazu oder keine Andeutung von der richtigen oder der falschen Position, sondern sie haben es geschafft, die unterschiedlichen Haltungen gemeinsam auf die Bühne zu bringen.
Es bleibt wahrscheinlich ein schwieriges Prozess. Vieles passiert bestimmt nach dem Treffen im Kopf, in Ruhe. Wie kann man wissen, dass man einen guten Job gemacht hat?
Es gibt natürlich keine Erfolgsgarantie, das ist wie bei allen Bildungsprozessen. Wir halten es aber für einen Gewinn, wenn junge Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt und Alles Weitere kann und muss auch in Eigenverantwortung bleiben. Das ist das Paradox der Bildungsarbeit. Und gleichzeitig bergen internationale Jugendbegegnungen eben so ein großes Potenzial zu irritieren und für kritisches Hinterfragen wie wenig andere Settings.
Frau König, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie können die Studie sowie die anderen Folgen der Panorama-Serie auf der Webseite des DFJW finden, www.dfjw.org/panorama. Bis bald für ein neues Interview.